Domradio Sternzeit.
Genau, die Sternzeit, und zwar heute mit
Magnus Anschütz.
Und mit mir, mit Hilde Regenita. Und ich sage jetzt erstmal Igünler, Magnus.
Oh, Igünler da, Hilde, was ist denn es?
Oha, da habe ich jetzt nicht so richtig viel verstanden. Also ich habe auf Türkisch guten Tag gesagt, aber was du mir da geantwortet hast,
Also ich habe gesagt, Igünler de, das heißt dir auch einen schönen Tag, und dann Nasılsın, das heißt, wie geht's dir eigentlich?
Das klang schon sehr, sehr türkisch, und das ist auch kein Wunder, denn du warst jetzt eine ganze Zeit in Istanbul.
Ich war 3 Monate da. Ich habe vom 1. Februar bis zum 28. April war ich in dieser wunderbaren, aufregenden, unheimlich vielfältigen und jeden Tag sich anders präsentierenden Stadt.
Und von dieser Zeit in dieser Stadt erzählst du uns heute in der Sternzeit Turkish Time. Heute fährt der Magnus bis nach Istanbul. Und bevor wir so richtig loslegen mit unserem Turkish Talk, stellen wir dich gleich erst nochmal kurz vor, und zwar in unserem Sternzeit-Steckbrief. Zum Auslandssemester nach London, Paris oder Madrid. Heutzutage ist das wirklich überhaupt nichts Besonderes mehr. Die Studenten von heute, die sind neugierig, flexibel und die machen gerne mal etwas länger europäische Nachbarländer unsicher. Dass sich allerdings jemand für mehrere Monate in die Türkei aufmacht, das ist doch vielleicht immer noch eher so ein bisschen ungewöhnlich. Bei mir im Studio ist jetzt einer, der genau das gemacht hat, Magnus Anschütz. Und bevor wir mehr davon erzählen, vorab ein paar Fragen an dich.
Okay.
Alter.
Ich bin 28 Jahre alt.
Beruf?
Ich bin jetzt Referendar am Otto-Hahn-Gymnasium in Binsberg für evangelische Religion und Französisch.
Hobbys?
Ich spiele wahnsinnig gerne Wasserball und ich lerne sehr, sehr gerne Sprachen. Also so wie andere Leute shoppen gehen, macht es mir wirklich Spaß, sich immer wieder in neue Sprachen rein zu vertiefen, aber nur, wenn ich die auch benutzen kann.
Da möchte ich gern nochmal hin.
Auf jeden Fall nach Olympos. Olympos ist einer der schönsten Orte, an dem ich jemals war. Das ist im Süden der Türkei, heißt auch nicht umsonst so, denn so wie ich das mitbekommen habe, wurde dort auch wirklich die Fackel für die Olympischen Spiele angezündet, denn damals war die Türkei da noch griechisch. Und der zweite Punkt, wo ich gerne hin würde, weil ich da auch unheimlich viel Spaß hatte, ist Montreal in Kanada. Kann ich nur jedem empfehlen.
Meine erste Berührung mit der Türkei.
Meine erste Berührung mit der Türkei war auf jeden Fall, wie vielleicht für viele andere Menschen, immer der Onkel Ali um die Ecke. Also so wie früher Tante-Emma-Läden, gibt's heute meiner Meinung nach ganz viele Onkel Ali-Läden. Und die Dönerbude um die Ecke hat mir auch das Überleben im ersten Semester. Und nein, ganz ehrlich, meine erste Begegnung mit der Türkei war mit meiner Oma. Als ich noch früher zu Hause gewohnt habe, da war ich, glaube ich, 7, 8 Jahre alt, da ist meine Oma mit mir das erste Mal in ein türkisches Restaurant gegangen, und damals fand ich das schon lecker.
Dass ich tatsächlich für 3 Monate nach Istanbul fahren konnte, war?
Viel Glück. Es haben viele Leute mir immer auf die Schulter geklopft und gesagt, wenn du das möchtest, dann schaffst du das auch. Es war ein großes Geschenk und viel Durchhaltevermögen. Damit ich mir das leisten konnte, habe ich 2 Jahre lang auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet, Stadtführungen durch Köln gemacht. Und immer wenn irgendwie ein Geldgeschenk kam, habe ich das sofort auf mein Istanbul-Konto gepackt.
Mein Lieblingsplatz in Istanbul?
Das ist der Platz, in dem ich mich in Istanbul verliebt habe. Das ist Pierre Loti. Ein sehr, sehr schönes Aussichtscafé am Ende des Goldenen Horns. Und wenn man dort diese große Stadt vor sich sieht und weiß, diese Stadt gibt es schon seit über 3000 Jahren. Es leben hier 19 Millionen Leute und es fühlt sich an wie ein Herz, was pulsiert. Dann kann man, glaube ich, nichts anderes als Bewunderung und vielleicht sogar, wie in meinem Fall, Liebe für diese Stadt empfinden.
Mein Lieblingswort auf Türkisch.
Görüşürüz.
Was heißt das?
Bis bald.
Mein Lieblingsessen, mein lieblingstürkisches Essen.
Mein lieblingstürkisches Essen. Es gibt so viele leckere Gerichte. Es gibt Mante, das sind so türkische Tortellini. Es gibt Künefe, das ist Engelshaar. Aber ich glaube, mein wirklich Lieblingsessen, das kriegt man jetzt auch immer häufiger in Deutschland, ist Çiğköfte. Das ist gebeizte Hirse, also vegetarisch, vegan, alles. Und das wird aufgerollt. Und das schmeckt so lecker und macht so satt und ist so preiswert.
Kurz und knapp auf den Punkt, die Zeit in Istanbul hat mich
stärker, erwachsener und reifer gemacht.
Magnus Anschütz war 3 Monate lang in Istanbul. Jetzt ist er zurück und erzählt uns von dieser Zeit am Bosporus in unserer Sternzeit Turkish Time gleich mehr. Und damit wir schon mal so ein klein bisschen in Stimmung kommen, hören wir schon mal was Türkisches. Magnus, was schlägst du vor?
Ich schlage vor Gökhan Türkmen mit seinem im Moment richtig großen Hit Sen Istanbulsun, und das heißt Du bist Istanbul.
Und das hören wir jetzt hier. Ab nach Istanbul, das hat sich unser Sternzeit-Studiogast gedacht. Und gedacht, getan, Magnus, du bist tatsächlich für eine Zeit in die Türkei gegangen und du hast es auch tatsächlich geschafft, nach Istanbul zu kommen. Aber sag mal, was hattest du überhaupt mit der Türkei am Hut?
Zuerst hatte ich gar nicht viel mit der Türkei am Hut, aber ich lerne gerne Sprachen, das ist so ein Hobby von mir. Und nachdem ich Französisch sicher und gut beherrscht habe und dachte, ja okay, da kann man jetzt nur noch an den kleinen Schrauben feilen, habe ich für mich selber nach einer neuen Sprache gesucht. Und da war für mich wirklich die Entscheidung, mache ich Arabisch oder Türkisch? Und für mich ist aber immer wichtig, dass ich die Sprache in Deutschland anwenden kann. Und deswegen habe ich mich für Türkisch entschieden.
Und dann hast du dir gedacht, am besten lerne ich das vor Ort. Ich muss da unbedingt mal hin.
Die Erfahrung habe ich mit Französisch gemacht. Ich habe ein Jahr in Frankreich gelebt und ein Jahr in Kanada, im französischsprachigen Teil von Kanada. Und dann war für mich klar, ich habe einen Kurs an der Uni gemacht. Wir hatten einen sehr, sehr guten Türkischlehrer, der hat uns alle auch allen den Spaß vermittelt. Aber trotzdem, mit 2 mal 1,5 Stunden in der Woche kann man nichts reißen, wenn man eine Sprache lernen möchte. Man muss sich damit umgeben. Und das geht natürlich am besten in dem Land selber. Und deswegen bin ich dann irgendwann ins Flugzeug gestiegen und dort rüber geflogen.
Du hast es eben schon angedeutet im Steckbrief, du musstest vorher ein bisschen in Vorleistung gehen, damit das tatsächlich geklappt hat.
Ja, denn für mich war klar, ich gehe da hin als Sprachschüler und man soll das gar nicht meinen, das Leben in Istanbul ist trotzdem auch teuer. Die Mieten sind da genauso hoch wie hier in Köln. Ich habe für ein kleineres Zimmer mehr Geld bezahlt und deswegen wusste ich, ich brauche für die 3 Monate mindestens 3.000 Euro. Und da musste ich halt vorher anfangen, dafür zu arbeiten. Ich habe Rasen gemäht, ich habe Baby gesittet, ich habe Stadtrundfahrten gemacht und ich habe jedes Mal, wenn irgendwie ein bisschen zu viel Geld war, das schnell auf mein Konto gepackt.
Und irgendwann hattest du genug. Anfang Februar dieses Jahres war es soweit, da konntest du endlich abreisen nach Istanbul. Wie es da angefangen hat, wie es weitergegangen ist, das erzählen wir gleich als nächstes. Istanbul, das ist wirklich eine Mega-Metropole, 15 Millionen Einwohner und ein Stadtgebiet, das sich auf 2 Kontinente erstreckt. Magnus, weißt du noch deinen allerersten Eindruck, als du da angekommen bist?
Ja, der allererste Eindruck täuscht immer leider, weil man kommt ja an einem der Flughäfen an. Und entweder kommt man an dem Flughafen Sabiha Gökçe, das ist der auf dem asiatischen Teil an, und der ist furchtbar klein. Da denkt man so, wie bitte? Hallo? Ich dachte, ich bin hier in einer Mega-Stadt, in einer Mega-Metropole. Oder man kommt am Atatürk-Flughafen an und der liegt sehr weit außerhalb der Stadt auf dem europäischen Kontinent, auf dem europäischen Teil. Und da denkt man auch, ja, hallo? Und wo ist jetzt bitte schön Istanbul? Aber wenn man dann sich der Stadt nähert, merkt man plötzlich, wenn schon so weit außerhalb so viele Hochhäuser stehen und so viel Prachtbauten irgendwo gebaut werden, dann muss das eine besondere Stadt sein. Und umso näher man sich dem Bosporus nähert, umso prächtiger wird es. Und ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal über die Galata-Brücke gelaufen bin zum Gewürzbazar, zum Misr Çarşı, und plötzlich aus 3 verschiedenen Moscheen die Muezzine gesungen haben. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Gänsehaut auf so vielen Partien meines Körpers.
Wie würdest du jetzt jemandem, der wirklich noch nie in Istanbul war, diese Stadt so mal zusammenfassend beschreiben?
Napoleon hat gesagt, wäre die ganze Welt ein Land, dann wäre Istanbul die Hauptstadt.
Dem ist nichts hinzuzufügen, was? Istanbul liegt am Bosporus, hast du schon gesagt. Das ist die Nahtstelle sozusagen zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer.
Genau.
Ist es eine Stadt des Wassers?
Ja. Das ist auch so eine Sache. Ich mag Hamburg in Deutschland sehr gerne, weil ich da schon immer finde, wow, da sind tolle große Schiffe. Wenn man einmal in Istanbul war, Entschuldigung, dann kann man über Hamburg nur noch schmunzeln und wenn man am Rhein steht, muss man immer kurz schniefen. Da schwimmen so große Schiffe. Der Bosporus ist an einer normalen Stelle knapp 2 Kilometer breit. Und es fahren täglich so viele Fähren darüber. Es ist wahnsinnig, man fühlt sich eigentlich immer wie an einem Meerarm. Und das ist ja auch so. Und Istanbul ist viel und auf jeden Fall eine Stadt des Wassers.
Und außerdem hat Istanbul einen europäischen und einen asiatischen Teil. Das ist wirklich was total Außergewöhnliches. Keine andere Großstadt der Welt liegt gleichzeitig auf 2 Kontinenten. Spiegelt sich das auch irgendwie im Lebensgefühl?
Viel weniger, als man denkt. Also ich habe mit meinen Gästen und mit meinen Freunden, die vorbeigekommen sind, bin ich immer dann auf die asiatische Seite gefahren. Das dauert mit der Fähre ja wirklich nur 10 Minuten. Und habe immer gesagt, so, herzlich willkommen in Asien. Und dann haben die immer kurz gelacht. Es ist jetzt aber nicht so, dass da ganz viele Menschen rumlaufen, die wir von ihrem Erscheinungsbild erstmal asiatisch lesen würden oder so. Nein, ganz und gar nicht. Die Leute auf der asiatischen Seite sehen genauso türkisch aus wie die Leute auf der europäischen Seite. Man weiß einfach nur, Achtung, wir sind jetzt gerade auf einem anderen Kontinent. Wir befinden uns an einem der erdbebengefährdetsten Stellen der Welt. Und das ist deswegen, weil hier zwei Kontinente aufeinander zudriften.
Schon ein komisches Gefühl wahrscheinlich.
Es gibt jetzt eine Straßenbahn unter dem Bosporus durch, die habe ich nie genommen.
Zu gruselig.
Genau, man muss sein Schicksal nicht herausfordern.
15 Millionen Menschen, das ist wirklich megamäßig viel, klingt nach einem echten Moloch. Hast du das auch so empfunden, wenn du da unterwegs warst?
Ja, und man muss dazu sagen, 15 Millionen Menschen, das ist die konservative Schätzung der türkischen Regierung. Die schätzen das so ein, damit sie nicht mehr Schulen bauen müssen, damit sie nicht mehr Straßenbahnen bauen müssen. Die sehr, sehr liberalen Einschätzungen gehen von 21 Millionen Menschen aus.
Oha, das ist nochmal deutlich drüber, ne?
Und ich glaube aber, ich schätze mal so bei 18, 19 Millionen ist die Wahrheit. Ja, da so viele Leute sind es. Ob das ein Moloch war? Ja, das kann manchmal eine menschenverschlingende Ansammlung von Häusern sein. Istanbul ist nirgendwo schön. Istanbul ist nicht überall schön. Aber, Istanbul ist nicht überall schön. Aber Istanbul ist überall authentisch. Und dort, wo Istanbul Menschen verschlingt, ist es ein authentischer Moloch.
Hast du auch mal einen Moloch-Koller gekriegt und gedacht, mein Gott, ich kann einfach diese vielen, vielen Menschen um mich nicht mehr sehen. Ich will mal meine Ruhe, meine Stille mal allein sein?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar nach 6 Wochen ungefähr sind wir mit ein paar Freunden und Freundinnen aus der Sprachschule auf die Prinzeninseln vor Istanbul gefahren. Und das war das erste Mal nach 6 Wochen, dass ich einen Baum gesehen habe. Das kann man sich hier in Deutschland überhaupt nicht vorstellen. Aber in vielen Teilen Istanbuls herrscht eher so das Motto Betonwüste und Haus an Haus an Haus an Haus. Und und da habe ich schon hin und wieder einen Koller bekommen.
Magnus Anschütz ist zu Gast in der Sternzeit und er erzählt heute von seiner Zeit in Istanbul, Turkish Time. So heißt unsere Sendung heute und gleich nach den Nachrichten reden wir weiter. Reisen erweitert den Horizont, aber richtig kennenlernen kann man einen Ort nur, wenn man tatsächlich mal längere Zeit am Stück an diesem Ort verbringt. Also auch richtig eintaucht in den Alltag dieses Ortes. Genau das hast du, Magnus Anschütz, getan, und zwar in Istanbul. Du bist da in diesem Frühjahr für 3 Monate hin und so eine lange Zeit konntest du ja jetzt nicht in einem Hotel oder Hostel verbringen. Du musstest dir ein richtiges Zuhause suchen. Wo bist du wohnungstechnisch gelandet?
Ich bin in Kurtuluş gelandet. Kurtuluş ist ein Armenierviertel. Es war früher ein Armenierviertel und es ist 20 Minuten zu Fuß vom Taksim Square, also vom Taksimplatz entfernt. Es ist ein sehr, sehr originales Viertel. Das heißt, das kann man so hier vergleichen wie Ehrenfeld oder Kalk oder Mülheim. Also da hingen zum Beispiel teilweise noch die Obstkörbe oder die ganz normalen Körbe aus den Fenstern. Die wurden dann runtergelassen, wenn der Sohn oder die Tochter nachmittags aus der Schule kam, dann lag da der Schlüssel drin. Oder aber, wenn der Gemüsehändler mit seinem Pferd laut rufend durch die Straßen ging und dann verkündete, oder vielleicht auch der Simit-Händler, der hat immer gerufen, Sajak, Sajak, Sajak, Simit. Das heißt dann so frische, warme Sesamringe. Und dann öffneten sich die Fenster und dann wurde halt einfach ein bisschen Geld in den Korb gelegt. Der wurde dann runtergelassen. Dann hat der Simit-Händler hat dann die Ringe rausgenommen oder das Geld rausgenommen, die Ringe reingetan und dann wurde der Ring wieder hochgezogen. Und wenn die mit Qualität nicht stimmte, dann wurde das auch lauthals gut getan.
Da bist du gelandet in Ihrefeld ob Türkisch sozusagen.
Genau.
Und zwar in einer Wohngemeinschaft.
Genau, ich bin einmal umgezogen. Die erste Wohngemeinschaft, da habe ich mit 2 Türken, einer Spanierin und einer Amerikanerin zusammen gewohnt. Die Wohngemeinschaft hat funktioniert. Das Blöde war nur, die Wohnung wurde auf ein bestehendes Haus draufgebaut. Und ich bin da eingezogen und habe aber sehr schnell gemerkt, okay, das ist hier mit wahnsinniger Eile gebaut worden. Die Qualität ist nicht gut. Und dann war ja immer noch sehr starker Winter und mein Zimmer wurde nicht warm. Wir bekamen plötzlich viele Schimmelflecken im Bad und dann bin ich umgezogen.
Verständlicherweise. Wohin bist du gezogen?
4 Straßen weiter, also immer noch in diesem Viertel, bin ich zu 2 Tanzlehrern und ihren 3 Katzen gezogen. Die beiden Tanzlehrer waren gute Freunde, kannten sich schon lange von der Uni und vermieteten immer an so Kurzzeitmieter das Zimmer. Und mit den beiden habe ich dann die letzten 2 Monate eine witzige und lustige Wiki gebildet.
Und das waren Türken?
Das waren Türken. Das habe ich mir auch extra so ausgesucht, weil ich wollte halt nicht wieder in eine Erasmus-Wiki. Ich wollte mein Englisch nicht aufbessern, ich wollte auch mein Französisch nicht aufbessern. Ich wollte halt wirklich von morgens bis abends türkisch leben, reden und denken.
Du konntest ja jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Türkisch, als du nach Istanbul gekommen bist. Dann stelle ich mir jetzt vor, ist ja schön und gut mit dem kein Englisch und so, nur Türkisch, aber wie hat das denn dann funktioniert?
Ja, also zur Not war das schon praktisch. Konnte ich natürlich immer wieder zurück auf Englisch wechseln. Aber wenn man sich vorstellt, ich habe jeden Tag 4 Stunden Sprachunterricht gehabt. Da kriegt man einfach schon sehr schnell die Werkzeuge an die Hand. Und natürlich, jetzt auch noch, wenn ich Türkisch spreche und müde bin, dann läuft es immer noch so, ich weiß die Infinitive, die Grundformen von den Wörtern und dann reihe ich die einfach aneinander und sage, so, ich gebe dir die Worte, mach du dir bitte den Satz.
Und deine beiden Mitbewohner haben mitgemacht. Auf die Sprache kommen wir gleich nochmal ausführlich, aber mich würde jetzt mal interessieren, hattet ihr da so ein richtiges WG-Leben, zusammen essen, zusammen mal weggehen? Wie war das?
Das ist schwer gewesen, weil die beide ja selbstständig waren. Das heißt, die sind alle beide noch zur Uni gegangen und auf der anderen Seite wurden sie ständig gebucht, um Choreografien zu entwickeln. Mal war der eine für eine Woche irgendwo in Antalya, mal war der andere weg. Das richtige WG-Leben mit zusammen essen und viel Zeit miteinander verbringen, hatte ich wohl eher mit den Katzen.
Es waren immerhin türkische Katzen. Aber sag mal, deine Mitbewohner, waren die denn verständnisvoll? Haben die versucht, schön langsam zu sprechen oder dich auch mal zu korrigieren? Haben die dir geholfen, Türkisch zu lernen?
Ja, und vor allen Dingen haben die mir auch so Redewendungen beigebracht, also so Doppeldeutigkeiten in der türkischen Sprache, was man in der Sprachschule natürlich nicht lernt. Was mich viele Leute fragen, hast du auch Schimpfworte gelernt? Ehrlich gesagt, nein. Und mir wurde auch immer gesagt, warum? Also, wir fluchen nicht.
Jetzt sag nicht, es gibt keine türkischen Schimpfe, das glaube ich nicht.
Da hätte ich mit Taxifahrern wahrscheinlich zusammenwohnen müssen.
Türkisch ist auf jeden Fall ganz und gar nicht ohne, das lernt man nicht mal eben so. Du hast während deiner 3 Monate eine Sprachschule besucht und von dem Unterricht und auch von den ganz alltäglichen Sprachbarrieren erzählst du uns gleich noch weiter. Vorher machen wir aber nochmal türkische Musik. Was hast du jetzt?
Ich habe ein Lied ausgewählt, das für mich stark mit der Türkei zusammenhängt, von Emre Kaya. Und das heißt Teşekkür Ederim und das heißt vielen Dank.
Das wusste ich sogar. Und das hören wir jetzt. Türkisch. Also ich musste für ein Deutsch als Fremdsprachestudium vor einiger Zeit eine sogenannte Kontrastsprache belegen, also eine Sprache, die wirklich überhaupt nichts zu tun hat mit dem, was wir so kennen. Also weder eine germanische noch eine romanische Sprache. Ich habe damals Türkisch genommen und mich ehrlich gesagt ganz schön schwer getan. Was ich bis heute behalten habe, das ist Dönerlük Çalışıyorum. Hast du das verstanden?
Dönerlük Çalışıyorum?
Genau.
Döner? Du meinst,
schickt man dich mal 3 Monate nach Istanbul und du kannst immer noch nicht verstehen.
Çalışıyorum heißt, ich arbeite und Dönerlük oder meinst du Dünlük?
Nee, ich glaube Dönerlük, habe ich so in Erinnerung. Und das sollte heißen, ich arbeite als Dönerverkäufer.
Ah, dann sagst du Dönerci.
Dönerci.
Dönerci Çalışıyorum.
Ist einfach schon eine Weile her. Naja, was ich aber auch noch weiß, ist, dass Türkisch eine sogenannte agglutinierende Sprache, schweres Wort ist. Das heißt, dass man immer so ganz, ganz viele Endungen an das Wort hinten dran hängt und so sozusagen die Grammatik bildet.
Richtig, also man hat immer eine Grundform, das haben wir gerade eben schon an dem Wort Çalışıyor oder Çalışmak ist der Infinitiv, das heißt arbeiten. Çalışıyor heißt er arbeitet und Çalışıyorum heißt ich arbeite. Da kann man jetzt noch eine Frage anhängen, Çalışıyor musun, das heißt arbeitest du und dann wird das Wort immer länger, immer länger. Die türkische Sprache und alle, die Türkisch sprechen, sind ja nicht auf den Mund gefallen und auch nicht auf den Kopf gefallen und machen dann so Riesensätze, sondern es gibt Funktionen, die die Sprache wieder ökonomisch machen, also so kürzer machen. Das muss man halt einfach lernen und das erleichtert einem das Türkische dann auch.
Aber man muss wirklich mal komplett umdenken und so wirklich weggehen von all dem, was man so kennt. Was ich echt schwer fand damals, war, dass die Worte mir so fremd waren. Die haben mich halt an gar nichts erinnert und deshalb habe ich immer wahnsinnig lange gebraucht, um mir endlich mal eins zu merken. Wie hast du das gemacht? Hattest du irgendwie Eselsbrücken?
Ja, aber diese Eselsbrücken, die haben auch manchmal zu schweren Missverständnissen geführt.
Zum Beispiel?
Ich merke mir Worte häufig mit Klängen. Und in der Türkei gibt es natürlich auch ein Bussystem und ein Straßenbahnsystem, aber man macht viel mit dem Dolmuş. Das ist so ein Sammeltaxi. Und ich wollte aussteigen und wollte sagen, ich möchte gerne an der Brücke aussteigen. Brücke heißt Köprü. Ich habe mir nur gemerkt, irgendwas mit Kö und habe gesagt, Köpek. Köpek der İnanmak istiyorum. Das sollte heißen, ich möchte gerne an der Brücke aussteigen. Ich habe aber leider gesagt, ich möchte gerne da vorne bei dem Hund aussteigen. Weil Köpek heißt Hund. Alle Leute im Taxi haben sich haben geschmunzelt oder gelacht. Natürlich haben sie mich trotzdem verstanden und sie haben mich auch da rausgelassen, wo ich wollte.
Sind ja doch nett, die Türken. Du hast ja einen Sprachkurs gemacht. Was waren das für Leute in deiner Klasse? Wie viele wart ihr?
Wir waren zwischen 8 und 12 Leuten. Und wir Deutschen, wir waren schon immer die größte Gruppe. Wir sind auch irgendwie dafür verschrien, dass wir gerne reisen. Aber sonst hatten wir Menschen aus Syrien, zum Teil, die als Flüchtlinge dorthin gekommen sind, zum Teil, die einfach der Liebe wegen dorthin gekommen sind. Das ist sowieso die zweitgrößte Gruppe, ne? Also der Liebe wegen eine Sprache lernen ist immer ein guter Grund.
Wie habt ihr denn da gearbeitet? Hattet ihr auch ein Lehrbuch?
Ja, jede Sprachschule hat sein eigenes Lehrwerk oder ihr eigenes Lehrwerk. Am Ende muss man dann immer einen Test ablegen. Es gab auch jeden Tag Hausaufgaben. Das heißt, viele meiner Freunde fragen mich immer so, ja, was hast du dann gemacht? Ja, ich bin morgens 4 Stunden in die Sprachschule gegangen. Danach sind wir mit der Sprachschule, mit den Leuten, wo wir uns nett fanden, sind wir noch was essen gegangen. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe Hausaufgaben gemacht. Danach bin ich noch eine Runde durch die Stadt geschlendert oder ins Fitnessstudio, habe ein bisschen Sport gemacht. Und dann war der Tag auch schon wieder rum.
Tja, so ist das. Wie war es denn mit der Praxis in der Sprachschule? Habt ihr da auch viel geredet, Konversation gemacht?
Teilweise. Also es war immer, jeden Morgen haben wir 1 Stunde Konversation gemacht und dann 3 Stunden Grammatik gelernt. Die Sprachschule, die Sprachkurse, die da angeboten werden, sind nicht für Menschen konzipiert, die das zum Spaß machen. Sondern das ist für Menschen konzipiert, die dorthin kommen nach Istanbul und sich eine Arbeit suchen. Und die müssen halt, wenn möglich, innerhalb von einem halben Jahr so fit gemacht werden, dass sie möglichst viele Jobs lernen. Und deswegen haben wir weniger Praxis gemacht. Das lag bei uns in der Verantwortung, nachmittags halt.
3 Monate lang hast du das gemacht. Wie gut, würdest du sagen, sprichst du heute Türkisch?
Ich spreche, glaube ich, Türkisch wie ein 4-jähriger Junge. Ich kann viele Worte sagen und es unterlaufen mir aber noch viele Fehler. Aber ich kann meine Meinung ausdrücken, ich kann sie auch politisch ausdrücken, ich kann das auch spontan machen. Genau, deswegen glaube ich, ist das ein relativ guter Vergleich wie ein 4-jähriger Junge.
Erst habe ich gesagt, oh Gott, wie ein 4-jähriger Junge, aber du hast natürlich recht. 4-Jährige können ja schon ganz schön viel. Jetzt bist du zurück in Köln. Ist das so, dass manchmal, wenn du jetzt in der U-Bahn sitzt, du auf einmal verstehst, was da so türkische Mitfahrer sagen?
Ja, das ist so. Also ich bin letztens von meiner Mutter nach Hause gekommen und bin mit der S-Bahn gefahren und da saßen von Langenfeld bis nach Köln, saßen hinter mir ein türkisches Pärchen. Ich glaube, dass sie auch aus Istanbul kamen, weil sie hatten fast keinen Akzent. Man sagt so, im Deutschen spricht man das beste Deutsch ja in Hannover, um Hannover herum, und in der Türkei ist es wirklich so, dass man das beste Türkisch in Istanbul sprechen soll. Ich glaube, wären die jetzt von der Schwarzmeerküste gekommen, dann hätte ich sie schwerer verstanden.
Du willst ja Lehrer werden, bist gerade im Referendariat. Hast du auch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt? Ich habe bestimmt demnächst auch mal türkische Schüler mit türkischem Migrationshintergrund und das ist bestimmt gar nicht so schlecht, wenn ich ein bisschen Türkisch kann.
Ja, das ist der eine Grund und der viel größere Grund ist aber, ich bin ja Religionslehrer und es gibt so viele Vorurteile über den Islam, dass ich auch gedacht habe, ich möchte in ein muslimisch geprägtes Land fahren und mir dort die Religion anschauen. Natürlich hätte ich dann eventuell auch nach Dubai, in den Oman oder so gekonnt, aber ich wollte ja selber auch so viel machen, dass es mir Spaß macht. Und ich wollte nicht in allererster Linie lernen, aber ich habe sehr, sehr viel gelernt. Und ich glaube, das hilft mir viel, sowohl als Lehrperson als auch später als Religionslehrer.
Islam für Anfänger, Türkisch für Anfänger, das hat Magnus Anschütz belegt während seiner Zeit in Istanbul. Ein ganz blutiger Anfänger bist du jetzt nicht mehr, Magnus. Und was du außer Türkisch lernen sonst noch so gemacht hast in Istanbul, darum geht's gleich weiter. Gleich zur vollen Stunde, da gibt's aber erstmal das Wort, das du uns mitgebracht hast.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
Ev Almama, komm schual. Kauf nicht das Haus, kauf die Nachbarn.
Weiter die Sternzeit, weiter mit
Magnus Anschütz
und mit Hilde Regnita. Und Magnus, das Wort, was du mitgebracht hast, das war unüberhörbar türkisch. Was war das für ein Wort?
Das ist ein Sprichwort und das heißt, kauf nicht das Haus, sondern kaufe die Nachbarn. Und das, finde ich, ist eine ganz große Mentalität, die mir beigebracht wurde in der Türkei. Also es ist nicht so wichtig, wie deine Wohnung aussieht, sondern es bemühe dich, ein gutes Verhältnis mit deinen Nachbarn zu haben, in deinem Stadtviertel. Mach dir dein Viertel drumherum zu deinem Viertel.
Das sagt Magnus Anschütz. Er ist weiter unser Sternzeitgast im Domradiostudio und erzählt weiter aus seiner Zeit in Istanbul. Und bevor wir gleich darüber sprechen, wie es eigentlich ist, als Christ in einem islamischen Land zu sein, hier noch eine kleine musikalische Hörprobe aus der Türkei. Was genau dieses Mal?
Diesmal wünsche ich mir von Sila, das ist eine sehr bekannte türkische Sängerin, Aslan Gibi, das heißt wie ein Löwe.
in Istanbul. Da ruft an allen Ecken und Enden ein Muezzin von der Moschee und da trifft man verschleierte Frauen auf der Straße. So stellt man sich das vielleicht vor. Ist das wirklich so? Das frage ich jetzt unseren Studiogast Magnus Anschütz. Der muss es wissen, der war nämlich 3 Monate lang da. Also Magnus, wie gegenwärtig hast du den Islam im Alltag von Istanbul erlebt?
Ganz unterschiedlich. Istanbul hat auch eigene Stadtviertel. Und jedes Stadtviertel ist dann wieder so groß wie Köln. Und es gibt konservative Stadtviertel und es gibt sehr liberale Stadtviertel. Die Reaktion, die ich am allerhäufigsten gehört habe von meinen Freunden oder meinen Gästen, die mich besucht haben, war: Hier laufen ja viel weniger Frauen mit Kopftuch rum als bei uns in Deutschland. Ja, das stimmt. In Istanbul oder in der gesamten Türkei, vor allen Dingen aber in der Großstadt Türkei, laufen viel weniger Frauen mit Kopftuch rum, als man es hier in Deutschland auf der Straße sieht. Das hängt einfach damit zusammen, Atatürk hat, als er 1923 an die Macht gekommen ist, hat er relativ schnell eingeführt, dass Kirche und Staat getrennt werden. Das ist in den letzten 15 Jahren dann wieder stark zurückgenommen worden. Trotzdem ist es so, dass bis vor kurzem es einfach auch noch verboten war, dass Frauen, die irgendwie im Staatsdienst waren, ein Kopftuch getragen haben. In Istanbul selber tragen viel weniger Frauen Kopftuch als hier. Was aber viel mehr ist und was ich auch sehr, sehr schön finde, sind die Muezzine, die rufen. Und jede Moschee hat ihren eigenen Muezzin. Und die rufen immer, wenn die Sonne zu einem bestimmten Stand am Himmel steht. Das heißt, früher war jede Moschee mindestens mit einem eigenen Planetarium ausgestattet. Und heute in den großen Moscheen ist es immer noch so, dass der Muezzin live singt. Und mir ist es einmal passiert, dass ich in einem Café saß und gar nicht bemerkt hatte, in so einem Dachcafé, dass nebenan wirklich eine Moschee war und plötzlich fing der Muezzin an zu rufen. Ich war so ergriffen, dass mir wirklich die Tränen gekommen sind. Und das ist noch immer eine sehr, sehr schöne und rührende Erinnerung für mich.
Du hast ja bestimmt auch einige junge Türken kennengelernt, Leute so in deinem Alter. Hast du den Eindruck gehabt, dass für die Religion ein wichtiges Thema ist?
Das ist genauso wie hier in Deutschland. Also in die Moscheen gehen noch 10% der Türken und Türkinnen. Das ist wirklich genauso wie hier in Köln. Also in die katholische Kirche gehen auch noch zwischen 3 und 4 und 10%.
Aber das ist natürlich sehr interessant, weil wir uns das hier mal so vorstellen, ja, aber die Türken, die sind alle gläubige Muslime und für die spielt das eine ganz große Rolle. Das erstaunt mich jetzt tatsächlich.
Also ich habe viele Türken und Türkinnen Bier trinken sehen. Ich habe auch Leute gesehen, die gesagt haben, ich esse auch Schweinefleisch. Das habe ich nur sehr wenig gesehen, aber ich habe sie auch getroffen. Ich glaube, da gucken wir immer mit unserem Vorurteilsauge drauf. Wenn das hier in Deutschland so ist, warum sollte es in der Türkei nicht so laufen? Ich habe sowieso im Moment das Gefühl, die Türkei ist gerade in einem Wirtschaftswunder. Viel mehr Leute können sich plötzlich ein Auto leisten, viel mehr Leute können in den Urlaub fahren, viel mehr Leute kriegen gerade mehr Reichtum und gleichzeitig wird das verschnellert oder beschleunigt, weil es das Internet gibt.
Haben denn die Türken umgekehrt an dir? Waren die interessiert an dir und deinem Glauben? Haben die dich gefragt, Mensch, was heißt denn das, wenn du Christ bist?
Die waren immer interessiert und haben gesagt, ach ja, du bist Christ, hast du denn schon mal gefastet? Hast du schon mal Ramadan gemacht oder so? Und dann habe ich gesagt, nee, ich faste ja selber 2-mal im Jahr. Wie 2-mal? Habe ich gesagt, ja, einmal zu Ostern und einmal in der Adventszeit. Adventszeit ist ja auch eine Fastenzeit. Aha, dürft ihr da auch nichts trinken? Doch, wir dürfen was trinken. Und es war interessant, die fanden das immer super und weil ja auch viele selber sich gar nicht mit ihrer eigenen Religion auskannten, genauso wie hier in Deutschland, es gab jetzt die Umfragen, was ist Pfingsten oder so, da wissen auch ganz, ganz viele Leute nicht, was los ist. Und zum Beispiel, als ich da war, war der Geburtstag des Propheten. Da waren plötzlich, also die Straßen waren nicht ruhig, IKEA hatte geöffnet, alles war offen und es waren nicht mehr Leute in der Moschee als sonst. Also vom Glauben her ist die Botschaft, die transportiert wird, eine andere. Die Realität ist aber genauso wie in Deutschland.
Du hast es eben schon mal angedeutet, du hast gesagt, in den letzten 15 Jahren, da hat sich in Sachen Kopftuch einiges geändert und da hast du angespielt auf die Regierungszeit von Erdogan, erst Ministerpräsident, jetzt seit einiger Zeit schon Präsident. Und viele hier in Deutschland, in Europa, die beobachten die Türkei unter Erdogan mit ziemlicher Sorge und denken, da zeichnet sich doch so eine schleichende Islamisierung ab. Du warst jetzt da, hast es vor Ort erlebt. Ist das deiner Meinung nach eine berechtigte Sorge?
Es ist eine Anfangssorge, die berechtigt ist, weil die Türkei ist ein Bindeglied oder ein Scharnier zwischen unserer europäisch-westlichen Welt und der arabischen Welt. Und ich kann viele Kritiker verstehen, die sagen, gerade fühlt es sich so an und sieht es so aus, als ob Erdogan die Weichen eher stellt auf Annäherung an die arabische Welt. So fühlt es sich an, weil er die größte Moschee bauen möchte. So fühlt es sich an, weil er gerade Gesetze erlässt, die vordergründig gegen Terrorismus sein sollen, die aber sehr, sehr viel gegen Meinungsfreiheit genutzt werden können. Ich selber traue mir dann noch nicht so ein starkes Urteil zu. Ich sage nur, ich glaube, die Weichen, die jetzt gestellt werden, werden in den nächsten 15 Jahren, und das werden wir alle mitbekommen, Früchte tragen.
Unterm Strich, hat deine Zeit in Istanbul deine Sicht auf den Islam irgendwie verändert?
Ja, der Islam ist, glaube ich, die am meisten missbrauchte und absichtlich falsch interpretierte Religion, die es irgendwie gibt. Wenn man den Koran liest und den mit offenen Augen liest und sich ein bisschen einarbeitet, weiß man, dass Tolle...
Also du hast es gemacht, du hast den Koran gelesen.
Ja, dass Tolle und gleichzeitig Schwere am Koran ist. Jedes arabische Wort hat mindestens 4 Bedeutungen. Mein Professor meinte einmal zu mir, es hat die wörtliche Bedeutung, es hat mindestens immer was mit Kamelen zu tun, es hat immer noch einen sexuellen Bezug und es hat einen kriegerischen Bezug. So, und das liegt aber an uns, ob was für einen Bezug wir nehmen. Und leider sehen wir ja gerade auf der Welt, dass viele Leute, die das für ihren eigenen Profit ausschlachten wollen, gerade die kriegerische Anspielung nehmen, die aber, so bin ich felsenfest überzeugt, in 99,99% absolut nicht gemeint ist.
Das sagt Magnus Anschütz, er ist unser Sternzeitgast heute zum Thema Turkish Time. Und gleich, da erzählt er noch mehr von seinen Erlebnissen und Eindrücken aus Istanbul. Wer ein Land verstehen will, der muss eine ganze Zeit lang da leben und der muss sich vor allem ganz, ganz viel mit denen unterhalten, die da immer wohnen. Und Magnus, wie ich dich kenne, hast du das ganz bestimmt gemacht. Aber sag mal, war das leicht, mit Türken in deinem Alter, mit Türken überhaupt ins Gespräch zu kommen, in Kontakt zu kommen?
Also ich hatte Glück, dadurch, dass ich verschiedene Mitbewohner hatte, konnte ich halt da immer, wenn die Freunde zu Hause hatten und so, dann hatte ich halt viele Türkinnen und Türken, mit denen ich sprechen konnte. Aber sonst einfach wäre es nicht geworden, weil ich ja nicht an der Uni war. Ich war ja in der Sprachschule und Türken kommen halt nicht in die Sprachschule zum Türkisch lernen.
Ansonsten so im Alltag da?
Klar, also durch meine Mitbewohner und dann mein Gemüsehändler, teilweise an der Bushaltestelle oder wenn ich im Café saß und einen türkischen Kaffee getrunken habe, dann war das genauso wie hier in Köln. Die kommen gerne ins Gespräch.
Was würdest du sagen? Ticken die jungen Türken so ähnlich wie ihre Gleichaltrigen in Deutschland oder gibt es da große Unterschiede?
Die jungen Türken wollen genauso viel vom Leben sehen und im Beruf weiterkommen, egal ob sie jetzt in der Türkei wohnen oder in Deutschland. Der einzige Unterschied ist, ich habe manchmal das Gefühl, die Vorstellungen, Rollenbilder sind ziemlich unterschiedlich. Also in Istanbul ist es häufig nicht so konservativ wie hier. Also ich habe in Istanbul, habe ich ganz häufig Männer und Frauen Hand in Hand gesehen, sich küssen sehen. Da muss man nicht verheiratet sein oder verlobt sein oder so. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da schon Rollenbilder etwas aufgespalteter sind als hier.
Als bei den jungen Türken hier, ne?
Als bei den jungen Deutsch-Türken, genau. Mm,
okay. Ich meinte ganz allgemein, aber eigentlich auch, ob die jungen Türken da in Istanbul grundsätzlich anders ticken als ihre deutschen Gleichaltrigen hier.
Nö. In was für Bereichen sollten sie denn anders ticken? Also wie meinst du das? Von wegen?
Keine Ahnung. Es ist ja ein komplett anderes Land. Ja. Es ist ein islamisch geprägtes Land. Könnte ja sein.
Das kommt ganz drauf an, mit wem man sich unterhält. Genauso wie hier. Also es gibt sehr, sehr politische Menschen und es gibt Leute, die das überhaupt nicht interessiert.
Und das ist jetzt vielleicht ein gutes Stichwort, denn politisch war ja einiges los in den letzten Jahren in der Türkei. Ab Mai 2013, so ungefähr vor 2 Jahren, da gab es in Istanbul heftigste Proteste gegen diverse Projekte der Regierung des damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Präsidenten Erdogan. Unter dem Stichwort Gezi-Park-Proteste kam es ja immer wieder zu ganz krassen Zusammenstößen mit der Polizei. Und die ist damals ganz, ganz brutal gegen die Demonstranten vorgegangen. Was hast du denn knapp 2 Jahre später davon mitbekommen?
Mein Mitbewohner ist von einer Kartusche einer Gasgranate am Bein getroffen worden und als Tänzer ist das natürlich sehr, sehr, sehr, sehr schlimm, weil er dann auch Berufsausfall hatte und so. Die haben mir viel erzählt. Die haben mir auch gesagt, wie das war, wenn plötzlich abends dann ganz klar war, jetzt gleich rückt die Polizei an und versucht von diesem Gezi-Platz die Menschen zu vertreiben, indem sie mit Gas da wieder über den Platz läuft. Das Krasse ist, der Gezi-Park an sich, der Gezi-Platz ist sehr, sehr klein. Alle Leute, die sich in Köln ein bisschen auskennen, der ist 2x so groß wie der Rathenau-Platz. Das ist wirklich ein kleines Plätzchen. Und daran sieht man aber, es ging nicht. um diesen Platz. Es ging darum, dass zeitgleich Videoaufnahmen oder Tonaufnahmen aufgetaucht sind, wo hohe Regierungskader aufgenommen wurden, wenn sie telefoniert haben und ihre engen Angehörigen gefragt haben, wo hast du das Schmiergeld hingepackt? Es ging darum, dass viele junge Leute gesagt haben, wir haben keine Lust mehr von alten, abgehobenen Menschen, die nicht wissen, wie es ist, sich um einen Job zu bemühen, die nicht wissen, wie es ist, mit dem Mindestlohn auskommen zu müssen. Wir haben keine Lust, von diesen Menschen regiert zu werden und uns irgendetwas vorschreiben zu lassen.
Fakt ist, sie werden weiter von diesen Menschen regiert. Erdogan hat dann ja sogar die Wahl zum Staatspräsidenten geschafft. Jetzt stehen wieder Wahlen vor der Tür. Am 7. Juni wird das Parlament gewählt.
Ja.
Wie schätzt du die Stimmung ein?
Das Internet ist auch da eine große Hilfe für die jüngere Generation. Aber ich möchte jetzt nicht generalisieren. Die junge Generation ist nicht 100% liberal und 100% gegen Erdogan. Erdogan hat auch nicht nur schlechte Sachen gemacht. Also wenn man jetzt mal fragt, dann sagen auch viele Leute, wow, dass es uns die letzten 15 Jahre immer besser gegangen ist, nachdem wir einen Staatsbankrott hatten und uns keiner geholfen hat. Das haben wir Erdogan zu verdanken. Und deswegen ist das sehr, sehr schwer. Wir gucken da mit unserem westeuropäischen Auge drauf und sagen, hier Leute, meine Güte, jetzt warum lasst ihr euch von so jemandem regieren? Aber in Istanbul selber sind die Lager geteilt. Ich glaube, in Istanbul selber vielleicht nicht. Erdogan selber kommt nicht gerne nach Istanbul, weil er ganz genau weiß, da hat er am wenigsten Rückhalt im ganzen Land. Im Hinterland, da fährt er die Erfolge ein. Das Blöde ist nur, die Opposition, die Gegner sind so klein und so zersplittert, dass sie es nicht mal geschafft haben, das letzte Gesetz, was erlaubt, dass Gouverneure erlauben, was erlaubt, dass Polizisten von alleine schießen dürfen, was erlaubt, dass Demonstrationen einfach so abgesetzt werden dürfen und was erlaubt, dass Internetseiten einfach so gesperrt werden dürfen. Die Opposition hat es nicht geschafft, so stark zu werden und sich so zu vereinigen, dass dieses Gesetz gestoppt wurde.
Vielleicht nochmal ganz kurz, Stichwort Europa. Über einen potenziellen Europabeitritt der Türkei reden wir fast schon gar nicht mehr.
Die Türken haben auch keinen Bock mehr. Also ohne übertreiben zu wollen, aber nach 14, 15, 16, 17 Jahren hin und her, ja kommt rein, nee doch nicht. Nee, die sagen, dann machen wir doch lieber alleine.
Magnus Anschütz war in Istanbul 3 Monate lang und davon erzählt er uns gleich noch weiter. Magnus Anschütz, der erzählt in unserer Sternzeit von seiner Zeit in Istanbul. Turkish Time haben wir die Sendung genannt und ich würde ja noch mal gerne von dir hören, was du vielleicht Lustiges erlebt hast. So kleine Kulturschocks, die sind ja oft richtig komisch, oder?
Ja, ich überlege gerade, was ich für Kulturschocks hatte. Vielleicht kein lustiger, aber ein Kulturschock. Man sieht im Moment auf den türkischen Straßen viele Bettlerinnen und Bettler. Und die haben allermeistens syrischen Hintergrund. Und dann habe ich gefragt, Entschuldigung, aber helft ihr den Flüchtlingen nicht? Und dann kam raus, doch, wir haben im Moment 2,5 Millionen Flüchtlinge. Und man liest in der Zeitung, in den türkischen Zeitungen liest man kein böses Wort darüber. Es gibt viele große Auffanglager. Und da war ich als Deutscher richtig beschämt und dachte, wie bitte? Und bei uns gerade zwischen Februar und April gab es ja wirklich diese Diskussion, kann Deutschland noch 10.000 Leute aufnehmen? Die Türkei, die nimmt 2.500 mal 10.000 Leute auf und beklagt sich mit keinem einzigen Wort. Und das war ein Kulturschock, der mich nochmal zum Nachdenken bewegt hat.
Gab es auch mal einen Moment, vielleicht hatte das dann was mit Sprachbarriere zu tun, wo du gedacht hast, oh Gott, jetzt würde ich gerade mal gerne im Boden versinken?
Ja. Und da war ich immer ein bisschen angegriffen. Und zwar muss ich eine Kritik an dem türkischen Schulsystem äußern. Die lernen sehr, sehr viel theoretische Sprache, aber sie können es nicht sprechen, weil sie häufig im Unterricht selber nicht sprechen. So, und jetzt ich mit meinen Türkisch-Anfängen. Bin ganz häufig auf so ein Erlebnis gestoßen. Ich wollte etwas kaufen und da ist ein Mann gewesen und ich habe 2 Worte gesagt. Die waren richtig auf Türkisch. Ich habe sie nur etwas mit deutschem Akzent ausgesprochen. Und er hat sofort gedacht, er würde mich nicht verstehen und hat dann seinen Sohn geholt, der mir auf total gebrochenem Englisch versucht hat, mit mir zu handeln und mit dem ich dann trotzdem auf Türkisch gesprochen habe, weil er mich irgendwie verstanden hat. Damit wäre ich am liebsten häufiger mal in den Boden versunken oder aus meiner Haut gefahren, weil ich dachte, meine Güte, ich spreche Türkisch, ich weiß, dass das gerade gut ist, nur weil ich einen Buchstaben anders ausspreche, heißt das nicht, dass du mich nicht verstehst.
Versteht mich doch, genau. Gefährlich versucht es. Sag mal, wie haben denn die Leute überhaupt reagiert, wenn die gehört haben, aha, der kommt aus Deutschland?
Die allermeisten haben gefragt, ja, was machst du jetzt hier in Istanbul? Und dann habe ich gesagt, ja, ich lerne hier Türkisch. Und warum? Arbeitest du hier? Nein, einfach nur so. Wie bitte? Jawohl, das ist aber großartig. Und dann habe ich gesagt, dass ich die türkische Sprache halt schön finde. Und dann waren sie auch immer ein bisschen geschmeichelt. Und dann wollten sie immer, dann ging immer so ein Vergleichen los. Das war immer ganz nett. Aber allermeistens bin ich mit sehr wohlwollenden Reaktionen konfrontiert worden. Natürlich haben auch manchmal Leute versucht, mich übers Ohr zu hauen. Das war so, ach, da kommt der Yabanji, der Tourist oder der Ausländer. Und dann sollte ich plötzlich für ein Stück Kuchen irgendwie ein bisschen mehr bezahlen als normalerweise. Und am Anfang bin ich mit Zähneknirschen dann weggegangen. Und am Ende habe ich meine ganzen Türkischkenntnisse ausgepackt und denen gesagt, dass ich das überhaupt nicht höflich finde, dass ich das gerade total unverschämt finde und dass ich mein Geld zurückhaben möchte. Und dann bin ich manchmal mit hochrotem Kopf wieder da weggelaufen und wusste aber, die nächsten Touristen werden hier nicht ausgetrickst.
Hast du auch viele heimgekehrte Türken getroffen, die vorher mal länger in Deutschland waren?
Ja. Aber die habe ich nicht in Istanbul getroffen. Denn man muss sich bewusst sein, die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, das waren ganz selten Leute aus Istanbul vor 30 Jahren. Das waren Leute, häufig waren das Menschen, die aus kleineren Orten aus dem Hinterland der Türkei kamen. Aus Trabzon, aus Samsun, aus Erzurum. Und da habe ich dann Leute getroffen, die selber sich Istanbul angeguckt haben. Und die habe ich auf einer Fähre, im Café oder sonst irgendwo kennengelernt, die gesagt haben, ja, ich habe 30 Jahre in Deutschland bei Ford gearbeitet und bin jetzt wieder zurück in mein Heimatdorf gegangen. Aber aus Istanbul habe ich da selten Leute.
Und haben die sich gefreut, wenn die dann einen Deutschen getroffen haben? Wie war das?
Ja, die haben sich gefreut, aber als sie gemerkt haben, dass ich besser Türkisch spreche als sie Deutsch, dann haben sich viele hat man gemerkt, oh, dann wurde das Gespräch halt irgendwie einsilbiger, weil sie dann... Also was heißt viele? Ich habe in der ganzen Zeit vielleicht 6 getroffen und bin mit denen ins Gespräch gekommen. Aber viele haben dann auch gemerkt, oh, du bist hier 3 Monate in Istanbul und kannst jetzt besser Türkisch, als ich nach 2-3 Jahrzehnten in Deutschland Deutsch spreche. Und die haben sich dann auch bei ihrer Ehre gegriffen gefühlt, glaube ich.
Mm. Wobei man ja sagen muss, dass, wie du eben gesagt hast, es waren dann oft Bauern aus ganz kleinen Verhältnissen, aus Südostanatolien oder so, die überhaupt nichts mit Schule zu tun gehabt hatten.
Und vor 30 Jahren war es auch noch nicht so, dass, dass man gesagt hat, hier, bitte, wir lernen in den Kindergärten erstmal beide Sprachen ordentlich, also sowohl Türkisch als auch Deutsch, damit ihr das verstehen könnt. Also jetzt weiß ich, wenn ich nicht in meinem Deutschunterricht gelernt hätte, was ist ein Verb, was ist ein Subjekt, was ist ein Nominativ und so weiter, dann hätte ich ja, kann ich eine andere Sprache gar nicht begreifen.
Magnus Anschütz, zurück aus Istanbul, heute unser Gast in der Sternzeit und gleich im letzten Teil der Sendung, da verrät er uns noch ein paar Lieblingsorte in Istanbul, gleich nach noch einem türkischen Song. Was hören wir jetzt?
Jetzt hören wir den Song, den ich morgens im Badezimmer gehört habe, wenn mir das Aufstehen ein bisschen zu schwer fiel. Er ist schon etwas älter, von 1996, hat damals den Eurovision Song Contest gewonnen, ist von Sertab Erener. Den gibt's auf Türkisch und auf Englisch und ich habe die englische Version rausgesucht. Every Way That I Can.
Das kommt jetzt hier. Der Taksim-Platz, die blaue Moschee, der Palast des Sultans in Istanbul gibt's ganz, ganz viel zu sehen und zu hören. Und unser Studiogast Magnus Anschütz, der hat sich dort aber auch jenseits der ausgetretenen Touristenpfade bewegt. Magnus, wo warst du am allerliebsten unterwegs in Istanbul?
Am allerliebsten kann ich gar nicht sagen. Es gibt so viele schöne Pfade und Viertel und kleine Sträßchen, die so schön sind. Jedem Menschen, der ein bisschen Zeit in Istanbul hat, würde ich auf jeden Fall raten. Die Blaue Moschee ist nicht so schön wie die Süleymaniye. Die Süleymaniye, die Süleyman-Moschee heißt nicht umsonst so. Süleyman heißt der Vollendete. Und das ist auch die schönste Moschee, die ich jemals gesehen habe. Und das Tolle ist, man muss nicht so lange anstehen. In der Blauen Moschee muss man sehr, sehr lange anstehen und es tritt sich die Füße platt. In der Süleyman-Moschee oder in der Süleymaniye muss man fast nie anstehen. Man hat eine wunderschöne Aussicht über Istanbul und das ist mein genereller Tipp. Wenn man Zeit hat, immer nach oben, Istanbul ist auf verschiedenen Hügeln erbaut. Manche sagen auch mindestens auf 7, weil Istanbul sollte die Hauptstadt Rom ablösen.
Das Rom des Morgenlandes.
Genau. Und das ist also sehr schön, die Süleyman-Moschee. Es gibt ein wunderschönes Aussichtscafé. Wenn man unter dem Palast ist, dann kann man in den Gülhane-Park laufen. Der Palast heißt ja Topkapı-Palast. Und wenn man unter dem Palast entlang läuft, durch den Gülhane-Park, ganz hinten rechts ist ein Aussichtscafé. Das kann man nur machen, wenn schönes Wetter ist oder es mindestens nicht regnet. Und man sieht über den gesamten Bosporus, das Goldene Horn, den Eingang zum Marmarameer und man kann bis zur zweiten Bosporusbrücke schauen. Das ist so wunderbar schön und es kennen viele Touristen, die da entlanglaufen, sehen es einfach gar nicht. Also nochmal hinten rechts im Gülhane Park. Dann, was ich unbedingt empfehle, es gibt ein Café direkt auch am Bosporus, aber auf der asiatischen Seite in Karaköy. Da fährt man mit der Fähre rüber und das besondere Flair dieses Cafés ist, es wird von Sinti und Roma betrieben und das heißt, man bekommt nicht nur einen Kaffee und einen Tee angeboten, man kann sich auch die Zukunft aus der Hand lesen lassen, man kann sich die Zukunft aus dem Kaffeesatz lesen lassen. Man wird ständig angesprochen, man muss sich darauf einlassen, aber es ist ein wunderschöner Ort, weil man von dort halt eben auf die Blaue Moschee, auf die Hagia Sophia, auf den Galata-Turm schaut. Die Hagia Sophia, eine der schönsten Sakralbauten, wobei schön nicht das richtige Wort ist, sondern ergreifend. Man sieht einfach ein Marienfresko mit Jesus, die trägt Jesus im Arm und rechts daneben sind die vier Plaketten mit den wichtigsten Gestalten aus dem Islam beschrieben. Da hatte ich auch echt viel Gänsehaut.
Du wirst kaum zu stoppen. Ja. Also das ist eine ganze lange Liste jetzt schon von Lieblingsorten. Nochmal vielleicht ein kulinarischer Tipp. Also wo gibt's den besten Döner, den besten Ayran oder sonstige türkische Spezialitäten?
Der beste Ayran ist immer hausgemacht an vielen verschiedenen Orten. Aber ich empfehle, es gibt wie bei uns hier in Köln die Hohe Straße und Schildergasse. Das ist in Istanbul die İstiklal Caddesi. Da muss man unbedingt mal nachts drüber laufen. Da ist es nachts so voller Leben. Da tanzen Leute Schwarzmeertänze. Dort würde ich nicht essen, aber wenn man rechts und links die Straßen reingeht und 150 Meter entlang läuft, sind dort dann auch die Lokale, wo auch die örtlichen Türkinnen und Türken essen gehen. Da gibt es den besten Ayran. Das beste Künefe, das beste Engelshaar gibt es auf dem türkischen Bazar. Der ist direkt rechts neben dem Touristenbazar und neben dem Spice- und Gewürzbazar. Da gibt es das Beste.
Du hast es eben ja schon mal gesagt, da habe ich gar nicht nachgefragt, aber jetzt muss ich es doch nochmal tun. Was bitte ist Engelshaar?
Engelshaar ist, kurz gesagt, Fett mit Weizen, Honig und Käse.
Oh, klingt attraktiv.
Und es ist so lecker. Und man kann sich eine Portion zu zwei teilen und möchte danach nichts mehr essen.
Ja, wenn man das alles so hört, dann kann man sich vorstellen, dass das gar nicht so schön war, als die 3 Monate um waren und du den Heimweg antreten musstest.
Ja, man muss dazu aber sagen, in diesen 3 Monaten habe ich eine ganze Menge erlebt. Ich hatte den meisten Schneefall seit 40 Jahren. Ich hatte den größten Stromausfall seit 25 Jahren. Und ich hatte den kältesten Winter seit auch geraumer Zeit.
Also verschärfte Bedingungen.
Verschärfte Bedingungen. Und dann war die Zeit auch gut. Ich wusste, so, jetzt beginne ich meinen Job als Lehrer. Vielen Dank bis hierhin. Es war eine wunderbare Zeit und ich freue mich, wenn ich meine erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Abschlussfahrt hierhin begleite. Istanbul war eine tolle Stadt, aber es war dann auch genug.
Okay. Meine Frage, ob du jetzt schon wieder ein Ticket in der Tasche hast, erübrigt sich damit.
Nee, übrigens nicht. Ich habe gestern mit einem Kumpel gesprochen, der selber kommt aus Iran. Wann fliegst du eigentlich das nächste Mal nach Istanbul? Und habe gesagt, ja, also Herbstferien könnte ich mir gut vorstellen. Er hat gesagt, ja, dann denk mal an mich.
Okay, ist ja gar nicht mehr so lange hin. Magnus Anschütz war das, vor kurzem noch Sprachschüler in Istanbul, jetzt Referendar zurück in Deutschland und in der Sternzeit Turkish Time. Heute fährt der Magnus bis nach Istanbul, hat er uns von seiner Zeit in der Bosporus-Metropole erzählt. Von 3 Monaten voller Abenteuer. Vielen Dank dafür, Magnus.
Gerne.
Und damit verabschieden wir uns dann.
Görüş, görüş.
Oh je, war das Tschüss auf Türkisch?
Ja, bis bald.
Und wer die Sternzeit von heute nochmal nachhören möchte, der kann das natürlich wie immer tun.
Im Internet unter domradio-sternzeit.de.
Da findet ihr die Sendung und auch den Podcast zum Runterladen. Tschüss.
Tschüss.